Immer wieder werden rechte Einzelpersonen und Netzwerke in der Bundeswehr aufgedeckt. Zuletzt hatten die Taz und der Fokus die eben kurz geschilderten Recherchen veröffentlicht, die einen personenstarken rechten Verbund mit vielfältigen Kontakten offenlegt. Wie schätzt du denn diese Enthüllungen ein?
Also es ist auf jeden Fall eine gefährliche Sache, die da ins Licht gekommen ist. Also es sind ja Leute, die Zugang zu Waffen haben und die eine Ausbildung an der Waffe haben. Und wenn die ein extrem rechtes Weltbild haben, sich vernetzen und organisieren, dann ist das richtig gefährlich. Also das sollte ja auch tatsächlich eine Lehre aus NSU und Co. sein, dass man bei sowas dann da alle Alarmglocken angehen müssen.
Öffentlich wurden auch Kontakte von rechten Mitgliedern der Bundeswehr in den militärischen Abschirmdienst hinein, kurz MAD. Der soll eigentlich als ein Kontrollgremium interner Entwicklungen der Bundeswehr funktionieren. Was ist das genau für eine Institution? Wie arbeitet dieser Geheimdienst?
Also das ist ein Geheimdienst. Damit ist er auch tatsächlich, wie viele Geheimdienste, so sehr schwer überhaupt demokratisch kontrollierbar. Das ist der kleinste Geheimdienst, der ist so ein bisschen immer auch wenig beachtet, neben den Inlandsgeheimdiensten, die sich ja als Verfassungsschutzämter bezeichnen, und dem BND, was der Auslandsgeheimdienst ist. So der MAD, beziehungsweise der hat jetzt auch ein bisschen den Namen geändert, also er heißt jetzt Bundesamt für Militärischen Abschirmdienst, BAMAT, soll halt sogenannte Extremisten in der Bundeswehr beziehungsweise aus der Bundeswehr raushalten, was aber halt ganz offensichtlich nicht funktioniert, weil er da immer wieder versagt. Und das ist auch schon eines der grundlegenden Probleme allgemein von diesen Geheimdiensten, dass sie diese Extremismustheorie immer wieder drauflegen und das bei denen halt so auch für so eine sehr schräge Sicht oder Perspektive sorgt. Also die sprechen dann immer von quasi Extremisten, aber eigentlich geht es in der Bundeswehr fast nur um Rechtsextremisten, also die extreme Rechte. Und die haben auch so eine verkürzte Definition, dass die extreme Rechte häufig auch bloß mit Neonazis übersetzen. Also sowas wie Neue Rechte und AfD ist da kein oder kaum ein Thema und da gibt es keinen wirklichen kritischen Umgang damit. Und dann wundert es auch nicht, dass sogar Mitglieder vom MAD schon für die AfD in Erscheinung getreten sind, also dass sie in der AfD aktiv sind.
Und auch wenn du sagst, dass sie der Extremismustheorie angehören, das so verfolgen, hast du herausgestellt auch, dass der MAD zum Beispiel, wenn Mitglieder des NSU in der Bundeswehr tätig waren, da auch nicht hellhörig geworden ist. Wie erklärst du dir denn quasi dieses auf dem rechten Auge blind sein?
Ich glaube, dass tendenziell Organisationen wie Geheimdienste sowieso eher rechtslastig sind, also dass da wird gesagt, dass nicht so ein attraktiver Arbeitsplatz für Linke ist, dass die in der Tradition von einem rechten Antikommunismus stehen, also so der Feind steht links, dass sie sich das auch über das Ende des Kalten Krieges hinaus bewahrt haben. Ja, also und wie gesagt, sie verkürzen halt extrem rechte Ideologie häufig auf Neonazismus. Das heißt, wenn man eher in anderen antidemokratischen rechten Strömungen aktiv ist, im Rechtspopulismus, in der sogenannten Neuen Rechten und so weiter, dass das für wenig Probleme sorgt. Und da hat der MAD einfach keinen Umgang damit, ganz offensichtlich.
Jetzt musste sich vor kurzem der Chef des MAD vor dem Bundestag Fragen anhören, die er allerdings rundum negativ bewertete. Er meinte also, es gebe keine gewaltbereiten Rechtsextremisten in der Bundeswehr und deshalb könne es dann auch keine Vernetzung geben. Wie schätzt du denn die parlamentarische Kontrolle der Zustände in der Bundeswehr ein?
Also eine Armee ist halt ein Mikrokosmos für sich und eine sogenannte Blackbox. Glaube ich, unterschiedlich. Also es gibt ja schon auch Bundeswehrbeauftragte, die dann Berichte jährlich rausgeben etc. Das Problem wird dann, oder ist es dann, wenn man halt so abgeriegelte Bereiche hat, wie halt zum Beispiel den MAD oder halt das Kommando Spezialkräfte. Also die funktionieren eigentlich eher so als Blackbox. Also man weiß nicht, was sie tun, man weiß nicht, wo sie eingesetzt werden. Oder man ist zumindest bloß darauf angewiesen, quasi an Informationen, was die freiwillig herausgeben. Und da ist einfach die Erfahrung, dass das relativ wenig ist, beziehungsweise man natürlich nichts über sich rausgibt, was einen selber in die Bredouille bringt. Und das ist dann halt, also das ist nicht mehr demokratisch kontrollierbar offensichtlich. Also sowohl KSK, MAD, vielleicht auch noch andere Teile von der Bundeswehr, da hat man aber mehr Zugriff zu, sind halt damit halt so ein bisschen fernab von Kontrolle, von der echten Kontrolle.
Kommen wir von den Kontrollmechanismen, ob sie funktionieren oder nicht, wieder zu den rechten Netzwerken in der Bundeswehr selbst. Gesprochen wird von einer Prepper-Szene in der Bundeswehr, Menschen, die, du hattest es bereits erwähnt, Zugang zu Waffen haben und sich auf einen kommenden sogenannten Tag X vorbereiten. Welche Ideologien finden sich denn in dieser Szene? Was siehst du da auch für eine Entwicklung?
Also die Prepper, das ist ein weites Feld. Also das sind jetzt nicht alle, die der extremen Rechten angehören. Das sind Leute, die halt glauben, dass in naher Zukunft ein Staatsversagen eintreten wird. Und dann wollen sie halt vorbereitet, also eigentlich prepared to sein. Deswegen nennen die sich ja auch selber Prepper. Und es gibt aber halt viele Leute unter den Preppern, die halt davon ausgehen, dass dieses Staatsversagen mit so einer Art von ethnischen Bürgerkriegen einhergeht. Also die glauben, dass dann halt unterschiedliche Bevölkerungsgruppen in Deutschland miteinander halt in einem Bürgerkrieg sein werden. Und das ist halt ein rechtsextremes, rassistisches Weltbild. Die bereiten sich darauf vor, indem sie halt Lebensmittel bunkern, zum Teil aber, weil sie halt von bewaffneten Konflikten ausgehen, auch halt Waffen vorbereiten. Und einige sind offensichtlich auch der Ansicht, dass es dann halt genau, also an diesem Tag X, wann dieses Staatsversagen eintritt, oder wenn sie halt glauben, dass das eintritt, dass man dann halt sich auch mit ihren Gegnern auseinandersetzen muss. Und die haben offensichtlich dafür halt auch Namenslisten angelegt, was ganz gruselig ist. Und generell muss man halt sagen, bei diesen Preppern, dass jetzt neben den quasi Leuten, die da eine explizit rechte Ideologie auch noch mitpflegen, dass da auch das Problematische ist, dass sie halt generell sehr unsolidarisch sind. Also die gehen halt davon aus, dass im Staatsversagen, dass sie dann jeder gegen jeden kämpft. Also so eine Art darwinistisches Bild, wo es natürlich auch sehr für Rechte halt, also was halt auch mit rechter Ideologie übereinstimmt, jetzt auch wenn es nicht immer eine explizite rechte Ideologie ist, die dahinter steckt.
Jetzt haben die Recherchen von Taz und Fokus ergeben, dass es ein bundesweites Netzwerk gibt von Rechten in der Bundeswehr, deren Kopf André S. sein soll. Und man verabredet sich da dazu, dass politische Feinde, wenn es zu so einem Staatsversagen kommt, dann irgendwie in Lager verbracht werden sollen. Wie schätzt du denn diese Personen, diese Enthüllungen ein und auch die KSK, aus der Leute kommen sollen, die in diesem Netzwerk agieren?
Also es sind natürlich halt, also es macht einem schon auch Angst, weil halt da halt, ich glaube, es sind unter anderem demokratische Politiker und Politikerinnen und halt Leute, die häufig als Linke eingeschätzt werden oder es auch sind, die auf diesen Listen landen. Und wenn das dann halt bis in die Elite-Spezialeinheit der Bundeswehr geht, dann hat das schon andere Ausmaße als irgendwie so eine verwirrte Person, die zu Hause halt besonders viele Lebensmittel hortet. Das Problem ist halt auch, dass man gar nicht weiß, was die unter Tag X genau verstehen oder wenn die glauben, dass der eingetreten ist und man dann halt zur Tat schreiten muss. Also in deren Weltbild ist das natürlich dann bloß eine Art von Verteidigung, dass man halt sich um seine Feinde und Gegner kümmert, aber halt, es kann halt sein, dass halt irgendwie ein Anschlag oder was ähnliches halt eintritt und dass die dann halt glauben, ja, und jetzt ist dieser Tag X gekommen und jetzt müssen wir halt das vollziehen, wofür wir halt die Pläne ausgearbeitet haben. Also mir macht tatsächlich sowas auch Angst.
Du hast bereits 2012, also vor 6 Jahren, ein Buch veröffentlicht mit dem Titel Braunzone Bundeswehr. In der Beschreibung des Buchinhalts heißt es, Einzelfälle, gar Missverständnisse werden braune Vorkommnisse in der Bundeswehr von offizieller Seite gern genannt. Doch bei genauerem Hinschauen entdeckt man eher ein System dahinter, wobei einzelne Skandale nur die Spitze des Eisberges offenbaren. Offenbar gibt es eine neonazistische Subkultur in der Truppe, stellst du 2012 fest. Wie würdest du diese Analyse auf das Jahr 2018 erweitert fortsetzen?
Ich glaube, es gibt unterschiedliche Sachen in der Bundeswehr, die problematisch sind. Also es gibt einmal so einen neotraditionalistischen Flügel, der halt nach rechts weithin offen ist, der sich in der Tradition von der Wehrmacht zieht. Das ist durchaus auch im Offizierskorps zu finden. Dann gibt es halt an quasi in den einfacheren Mannschaftsgraden gibt es halt quasi eine rechte Stimmung oder Leute, die halt ein rechtes Weltbild pflegen. Das sind dann diese sogenannten Einzelfälle, die dann immer wieder auffallen. Aber wenn man sich die genauer anschaut, sind da auch Fälle dabei, die halt eben nicht nur Einzelpersonen betreffen, sondern halt ganze Einheiten oder halbe Einheiten, wo man dann merkt, ja, okay, es geht halt nicht nur darum, dass es halt die Verfehlungen von Individuen sind, sondern dass es tatsächlich halt in bestimmten Truppenteilen problematisch ist. Und ich glaube, dass der gesellschaftliche Rechtsdruck, von dem ja viel gesprochen wird, ich weiß nicht, ob der Rechtsdruck überhaupt das gute Wort ist dafür, ich glaube, es ist halt vor allen Dingen eine Aktivierung von was latent schon vorher vorhanden war, dass der sich natürlich auch in der Bundeswehr fortsetzt, dass die Bundeswehr vielleicht ein bisschen auch anfälliger ist, also dass sie nicht einfach bloß ein Querschnitt durch die Bevölkerung ist, sondern es gibt ja da mehr Männer als Frauen, es gibt mehr Ostdeutsche und es gibt mehr halt Spätaussiedler. Das sind halt Gruppen, die tendenziell anfälliger sind für extrem rechte Ideologie. Von daher besteht zu befürchten, dass es da halt der Rechtsdruck nochmal stärker anschlägt. Aber man muss auch ganz ehrlich sein, es gibt dazu keine validen Statistiken. Es gibt keine quasi Befragungen nach, was halt die Leute wählen würden oder so. Also es ist bloß erstmal eine Vermutung, weil da halt sozusagen Gruppen, die empfänglicher sind für diese Ideologie, in der Bundeswehr zu finden sind. Ja, also verstärkt zu finden sind, stärker als im Rest der Bevölkerung.
Du hast es angesprochen, ein Teil ist auch die Traditionsbildung. Seit der Wiederbewaffnung in den 50er Jahren entwickelt sich die Bundeswehr und es ist aber eben ja die deutsche Armee, die sich damit auch auf die Wehrmacht beziehen kann. Wie spielt denn quasi die Geschichte der Bundeswehr als Institution eine Rolle, wenn es um ja rechtes Gedankengut in der Bundeswehr geht?
Naja, also es muss nicht zwingend einen Zusammenhang geben, aber ich glaube, dass es dem halt sozusagen ganz gut vorarbeitet. Über Jahrzehnte gab es einfach halt in der Bundeswehr tatsächlich einfach so einen Traditionsbezug auf die Wehrmacht. Am Anfang war das auch einfach personelle Kontinuitäten, also das Offizierskorps der Bundeswehr bestand mehrheitlich aus Leuten, die in der Wehrmacht oder der Waffen-SS gedient haben. Dann gab es Traditionsverhältnisse zwischen Wehrmachtsveteranenverbänden und Bundeswehreinheiten, also dass man sich tatsächlich auch die einzelnen Einheiten in die jeweilige Tradition gesetzt haben. Es gab dann Traditionsräume in den Bundeswehrkasernen, man hat sich jährlich getroffen und so weiter. Das ist natürlich so ein bisschen abgeklungen, weil halt diese Veteranenverbände am Aussterben sind. Trotzdem gibt es bis heute halt Offiziere, die halt wiederum von diesen alten Wehrmachtsoffizieren oder ausgebildet sind, beziehungsweise sich da in so einer Traditionsfolge sehen. Und da lässt sich halt schon fragen, ob die halt noch in, also wie demokratiefest sozusagen die sind. Also wenn die sich halt sehr stark auf die Wehrmacht beziehen. Und dann gibt es natürlich halt Bundeswehrsoldaten, die in der Bundeswehr sind, extrem rechtes Weltbild haben und sich natürlich dann gleichzeitig immer auch irgendwie auf Wehrmacht und Waffen-SS beziehen. Und die das cool finden, die aber, also es gibt da schon auch zum Teil bei diesen Traditionsfans gibt es schon auch eine Enttäuschung, weil ein paar alte Zöpfe abgeschnitten worden sind. Es gab einzelne Kasernenumbenennungen, aber letztendlich quasi gibt es wohl auch bei vielen Einheiten oder in einigen Kasernen werden weiterhin die alten Traditionen gepflegt, also dass man das dann vielleicht nicht mehr so offiziell macht. Und das ist interessant halt für Leute mit einer extrem rechten Ideologie. Also das macht die Bundeswehr dann halt sozusagen, dass man das nicht nur als einen Beruf unter anderem nimmt, sondern einen Beruf mit einer bestimmten Tradition, die man selber gut findet. Und genau, das zieht dann auch rechte Schwarmgeister an sozusagen.
Wie würdest du denn diese Traditionalisten, die nach rechts gehen, wie würdest du da denn die Differenzen, aber auch die Überschneidungen beschreiben, die es dann zu ja der sogenannten neuen Rechten in der Bundeswehr, Kontakten, Einfluss der AfD gibt?
Ja, also es sind eher die Überschneidungen. Ich weiß gar nicht, ob ich die so sehr voneinander abgrenzen kann überhaupt, weil sich in der neuen Rechten natürlich auch, also der neue Rechte vielleicht noch ganz kurz für die Hörerinnen und Hörer erklärt, das ist eine Strömung innerhalb der extremen Rechten, die sich nicht auf Nationalsozialismus explizit bezieht, sondern auf eher eine Vorgängerströmung in der Weimarer Republik, die sogenannte konservative Revolution. Und das waren so antidemokratische Vordenker wie Karl Schmidt, Spengler, Ernst Jünger und so weiter. Und die sind jetzt, also quasi deren ideologische Enkelkinder sind jetzt gerade wieder dabei, eine relativ wichtige Strömung innerhalb der extremen Rechten zu werden, auch am Rand der AfD. Da beeinflussen sie unter anderem oder sind teilweise identisch halt mit dem Flügel um Björn Höcke herum. Und die Leute gibt es halt auch in der Bundeswehr, beziehungsweise die haben so ein Näheverhältnis zur Bundeswehr. Also bei der AfD ist zum Beispiel sehr erkennbar, die AfD ist jetzt nicht insgesamt der neuen Rechten zuzuordnen, aber die haben halt einen starken Flügel, der halt der neuen Rechten nahesteht oder ihr zuzuordnen ist. Und da gibt es halt einfach ein Näheverhältnis, weil super viele Bundeswehroffiziere, Soldaten in der AfD aktiv sind. Also eine ganze Gruppe sozusagen, die auch weiterhin sich als Soldaten versteht und dann halt quasi halt auch ist die Bundeswehr als so eine Art Fürsorgeobjekt empfindet, also die diversen Offiziere etc. Also zum Beispiel, um es vielleicht nochmal an der Zahl klar zu machen, von den 219 männlichen AfD-Abgeordneten, beziehungsweise jetzt sind 218, ist einer ausgetreten, haben mehr als 13% einen militärischen Hintergrund. Und ich glaube, dass das halt sozusagen, man findet sich bei Gemeinsamkeiten, also eine Art von Nationalismus, die sowohl bei diesen Traditionalisten in der Bundeswehr als halt auch bei der AfD und der Neuen Rechten zu finden ist und halt auch so einer Verständnis von Männlichkeit und Wehrhaftigkeit. Also da ist die Bundeswehr ist halt nicht nur einfach bloß eine Arbeitsstelle, sondern die halt ist eine Arbeitsstelle mit Sinn. Also da geht es halt wirklich noch so ums Vaterland verteidigen und dieses Wir, Punkt Dienen, Punkt Deutschland, Punkt, das ist halt für die, ist das was ganz Wichtiges. Und man muss sich dann natürlich dann noch fragen, was die unter Deutschland verstehen. Und da ist dann halt ist es natürlich so, dass sie halt nicht ein modernes, vielfältiges Deutschland verstehen, sondern da eher so ein quasi halt ethnisch homogenes Deutschland anstreben. Das ist zumindest bei der neuen Rechten ein ganz großes Ziel.
Jetzt wird in den letzten Tagen öffentlich über Rechtsradikale in der hessischen Polizei gesprochen. Diese Nachrichten scheinen wesentlich höhere Wellen und Anklang zu finden als die Veröffentlichung über ein deutschlandweites rechtes Netzwerk in der Bundeswehr. Woran liegt es deiner Meinung nach, dass die Nachrichten über Rechte in der Bundeswehr vergleichsweise weniger diskutiert werden?
Das ist natürlich schwierig. Ich glaube halt, mit der Polizei hat man im Alltag mehr zu tun. Also die Bundeswehr, die Soldaten und Offiziere sind halt in ihren Kasernen, die sieht man ja auch kaum, die haben im Gegensatz zum, ich weiß nicht, Kaiserreich, haben die in der Öffentlichkeit sind kaum zu sehen, haben glaube ich auch nicht mehr diesen alten Stand wie im Kaiserreich, also da waren ja Offiziere, waren Götter und Unteroffiziere waren Halbgötter und das ist heute einfach nicht mehr so. Während halt die Polizei, ich glaube, die hat in der Bevölkerung noch einen höheren Stellenwert. Also es ist so eine Institution, der viele Menschen noch vertrauen. Und dass es da als besonders skandalös ist. Interessanterweise ist es eigentlich sind das ja zwei ähnliche Fälle quasi. Also man hat halt uniformierte Gruppen mit einem starken Männerüberhang, die zum Teil auch eher als Männerbünde funktionieren, die halt auch so, glaube ich, sehr empfänglich für das ist, was man als autoritären Charakter beschreibt, also für Menschen mit diesem autoritären Charakter, dass sie sich da hingezogen fühlen und die, wo dann halt sich Leute mit einer extrem rechten oder rassistischen Ideologie halt intern heimlich organisieren. Also ich finde, das hat sogar einige Parallelen, also wenn auch das in der Bundeswehr offensichtlich größere Ausmaße annimmt, als in der Polizei, aber ich finde, Polizei und Bundeswehr sind sich sogar relativ ähnlich, auch mit diesem Zugang zu Waffen und tatsächlich auch quasi der Legitimation, sie im schlimmsten Fall einzusetzen. Bei der Bundeswehr natürlich vor allen Dingen im Ausland und bei der Polizei im Inland, aber ich finde, die sind sich relativ, also sind auf vielen Ebenen sich sehr ähnlich.